Roboter und digitale Systeme in der Pflege. Das klingt für viele noch ein bisschen nach Science Fiction, aber es gibt sie schon. Können Sie uns denn einen kurzen Überblick geben, was da in der Praxis überhaupt schon stattfindet?
Ja, also bei Robotern denkt man natürlich tatsächlich erstmal an diese menschenähnlichen Wesen, die irgendwelche Arbeiten übernehmen. Aber tatsächlich haben wir im Kleinen schon ganz viel. Nehmen wir mal an, ein Logistikroboter, der zum Beispiel Medikationen enthält, der registrieren kann, wie viele Medikamente welcher Art entnehme ich und wann muss nachbestellt werden. Das ist also ein klassisches Assistenzsystem. Oder Transportroboter, die in Einrichtungen schwere Bettlagen oder dergleichen von A nach B transportieren können, damit das nicht Mitarbeiter in der Pflege machen müssen, die das aus der Wäscherei bekommen. Das sind so Kleinigkeiten. Viele kennen vielleicht tatsächlich roboterähnliche Unterhaltungssysteme. Da gibt es Roboter, die Gedächtnisspiele mit Bewohnern machen können. Oder aber ganz klassisch ist mittlerweile auch die sogenannte Kuschelrobbe Paro, wo eben demenziell erkrankte Menschen mit einem sich bewegenden Kuscheltier sich beschäftigen können. Das sind tatsächlich so Roboter, die schon im Einsatz sind. Und bei der Digitalisierung haben wir auch ganz viel Assistenzen, Unterstützung, auch zum Beispiel für administrative Aufgaben und dergleichen.
Weshalb sind denn solche Systeme überhaupt sinnvoll aus Ihrer Sicht? Also wegen dem Mangel an Pflegepersonal oder weil sie stumpfsinnige Aufgaben ganz leicht erledigen können oder weshalb?
Also sinnvoll finden wir es natürlich immer dann, wenn sie eine Entlastung darstellen. Nur ein kleines Beispiel. Man hat festgestellt in der Vergangenheit, dass 30% der Tätigkeit von Pflegekräften nur mit der Dokumentation zu tun haben. Wenn man hier Entlastung schaffen kann, dass mehr Zeit für den Bewohner bleibt, ist das natürlich sinnvoll. Und genauso auch zum Beispiel bei schweren Arbeiten wie Lasten heben. Hier ist es einfach eine Entlastung für das wichtige Potenzial der Pflege. Wir brauchen einfach diese Personen, die für andere Menschen tätig sind. Aber wir dürfen dabei nicht vom Defizit ausgehen. Wir dürfen nicht sagen, oh, wir haben einen Personalmangel, jetzt müssen wir mal Systeme haben, sondern wir müssen einfach nur von den Systemen ausgehen, gucken, was ist möglich und wo können die mit dem Ziel entlasten, dass mehr Personaleinsatz wirklich am Menschen möglich ist.
Können Roboter denn selbstbestimmtes Leben von pflegebedürftigen Menschen stärken und da ihnen zum Beispiel mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bringen?
Ja, so etwas kennen wir zum Beispiel auch schon aus der Eingliederungshilfe. Menschen mit Behinderung, die unterstützt werden, denen ermöglicht wird, tatsächlich zum Beispiel zu kommunizieren. Viele erinnern sich vielleicht an Stephen Hawking, der ja auch mit Hilfe eines Roboters wirklich noch kommunizieren konnte und damit ein lebenswertes Leben auch geführt hat. Hier ist es natürlich wirklich sehr sinnvoll. Das ist jetzt ein sehr komplexes System, aber sowas kann man auch runterbrechen auf Menschen, die zum Beispiel mit einer Sehbehinderung unterstützt werden können und noch länger dann selbstständig sind, als wenn sie eben diese Unterstützungssysteme nicht hätten.
Sie vom BIFA Pflegeschutzbund, Sie setzen sich für die Rechte und Interessen von Menschen ein, die Hilfe oder Pflege benötigen und in betreuten Wohnformen leben. Das können Ältere oder Menschen mit Behinderungen sein. Auf welche Reaktionen stoßen Sie denn bei Ihnen, wenn es um Robotik oder digitale Helfer geht?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, wer der Ansprechpartner ist. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen naturbedingt, dass Menschen fortgeschrittenen Alters vielleicht ein bisschen skeptischer gegenüber der Technik sind als jüngere Menschen, die sind oft sehr aufgeschlossen. Und es kommt auch tatsächlich darauf an, wie viel Technik zum Einsatz gebracht werden soll. Wenn es unterstützt, die eigenen Möglichkeiten noch weiter auszuleben, dann sind die Menschen sehr offen. Wenn es darum aber geht, Personal zu kompensieren, dass das vielleicht wegfällt, dann sind die Leute schon etwas kritischer und es werden sogar manchmal so ein bisschen sowas wie Ängste ausgelöst, wenn man mal darüber nachdenkt, so eine Technik könnte auch wirklich bei körpernahen Verrichtungen eingesetzt werden. Da ist dann doch schon ein gewisses Misstrauen auch einfach da in die Technik, die ja nur Stumpfbefehle ausführt, die auch entsprechend programmiert wurden.
Oft heißt es ja, der Vorteil von digitalen Pflegehelfern ist, dass das Pflegepersonal entlastet wird und wieder individuell auf die pflegebedürftige Person eingegangen werden kann. Das dann das Pflegepersonal wieder menschliche Wärme bringen kann. Aber ist das nicht auch ein Trugschluss? Also wird die frei werdende Zeit nicht gleich wieder eingespart und gestrichen?
Das muss man natürlich befürchten. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel. Ambulante Pflegedienste wurden sukzessive mit Smartphones ausgestattet, dass sie auf der Fahrt zu ihren Kunden direkt passgenau Informationen bekommen können, wie der nächste Einsatz aussieht. Tatsächlich hat das zu einer hohen Arbeitsverdichtung geführt, dass nämlich immer mehr Aufträge und Befehle im Smartphone eingegangen sind, was noch zu erledigen ist. Also da hat man ganz stark gemerkt, dass diese vermeintliche Entlastung durch mobile Telefone auch zu einer Arbeitsverdichtung geführt haben. Und hier gilt es natürlich genau darauf zu achten. Ein digitales System oder eine Robotik soll und kann und darf wirklich nur unterstützend und entlastend sein. Es darf keine Kompensation bieten, denn sonst gibt es irgendwann auch einfach wirtschaftliche Interessen, hier die teuerste Ressource, nämlich den Menschen, einzusparen.
Sie haben ja gesagt, dass die Reaktionen auf den Einsatz bei den pflegebedürftigen Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Manche Roboter, die sollen ja dann auch wirklich lernen und auch sprechen mit Menschen, die vielleicht wenig Ansprache haben. Wie kann sowas überhaupt funktionieren? Ist es nicht ein bisschen seltsam, dann mit einem Roboter zu sprechen?
Na, ich denke, irgendwo man wächst so ein bisschen in die Situation rein. Das wird am Anfang befremdlich sein. Auf der anderen Seite wird es dann vielleicht auch zu einer Erleichterung führen, wenn ich merke, ich gebe dem Roboter einen Befehl und er führt den tatsächlich aus. Also das kann tatsächlich eben auch wieder zu einer Entlastung führen, zu einem Erhalt der Selbstbestimmtheit. Die Frage ist natürlich, wie funktioniert das? Auch hier wird es wieder unterschiedliche Anwender geben. Diejenigen, die hier sich darauf einlassen, die damit arbeiten, die auch Freude vielleicht daran haben, wenn dieses Unterstützungssystem dazulernt. Das hängt natürlich immer von der Qualität des Systems ab. Aber sie werden eben auch Menschen haben, die schlicht und einfach damit nichts anfangen können und auch da wenig mit arbeiten können. Und ein lernendes System kann nur lernen, wenn sie damit arbeiten. Ich denke, man darf einfach nicht pauschal vorgehen und sagen, für alle Menschen mit dem und dem Defizit oder Handicap ist dieses System das Richtige, sondern es muss immer noch bei einer individuellen Unterstützung bleiben.
Was sind denn für Sie die ethischen Grenzen von Robotik in der Pflege?
Also die ethischen Grenzen sind ganz klar eben da, wo Menschen ersetzt werden. Ne, das ist verneigt, oder man neigt ja sehr aus wirtschaftlichen Gründen, hier die Einsparpotenziale zu nutzen. Aber wenn ich zum Beispiel Menschen in Einrichtungen nur noch mit Computern beschäftigen würde, nur noch mit Robotern, die Gedächtnisspielchen machen, die auffordern, einen Ball zu werfen oder die sonstige Übungen mit den Leuten machen, ist das natürlich kein Ersatz dafür, dass ich sonst eine Therapeutin oder eine Betreuungskraft habe, die eben situativ auf Menschen eingeht, mit denen jetzt Spiele spielt oder Unterhaltungs- oder Tonprogramme durchführt oder Bewegungsprogramme. Das ist ja die Interaktion auch zwischen Menschen untereinander, die das Ganze viel wertvoller machen. Also ich kann natürlich hier unterstützen wieder, aber das eine darf das andere eben nicht ersetzen.
Sie warnen ja auch davor, dass Assistenzsysteme sogar neue und zusätzliche Probleme schaffen können. Welche sind das denn?
Naja, die neuen und zusätzlichen Probleme sind einfach, dass ich ein Stück weit auch mich auf ein neues Terrain begebe. Ich muss einmal zusehen, wie funktioniert dieses System? Wie kommt der Anwender damit klar? Was für Auswirkungen hat das denn auch tatsächlich? Und nur weil ich etwas Neues, Tolles erfunden habe, heißt es nicht, dass das der Heilsbringer ist für die Menschen, die dieses System nutzen können. Sondern eigentlich muss ich hier ständig dabei sein. Ich muss evaluieren. Ich muss schauen, wie funktioniert das System bei dem Einzelnen? Welche Fallstricke gibt es? Und wie kann man es immer weiter anpassen, dass es eine echte Unterstützung und Hilfe wird und auch angenommen wird?
Lassen Sie uns doch kurz auf den Datenschutz eingehen. Wie weit wird das denn überhaupt mitbedacht bei dem Einsatz von Robotik oder digitalen Assistenzsystemen in der Pflege?
Sagen wir mal so, es sollte mitbedacht werden, denn wenn ich ein System habe, vor allen Dingen auch ein lernendes, das speichert natürlich sehr viele Daten, es verarbeitet Daten und das könnte natürlich auch dazu führen, dass diese Daten missbraucht werden. Lassen Sie mich ein sehr futuristisches Beispiel mal nennen, was nicht weit entfernt ist, aber es ist jetzt mal so ein kleines Szenario. Ich habe in jeder Windel ein Chip drin und dieser Chip misst dann, wann die Windel voll ist und gewechselt werden muss oder Vorlage, wie man es korrekter nennt. Und der zeigt es an, wenn ein bestimmtes Volumen an Feuchtigkeit eben in dieser Vorlage ist, dann wird gewechselt. Es wäre fatal, wenn ich diese Vorlagen nur noch wechsle, wenn wirklich dieser Füllegrad erreicht ist. Vielleicht findet diese Person, die diese Vorlage trägt, das schon bei einmal Urinieren in die Hose ganz unangenehm und würde eigentlich wünschen, dass ein Wechsel stattfindet. Vielleicht hat aber die dahinterstehende Firma festgelegt, erst ab x Liter zeigt dieses System überhaupt an, dass die Windel voll ist. Also ich kann da sehr viel manipulieren. Ich könnte auch anhand dieser Messchips dann tatsächlich herausfinden, wie viel uriniert denn ein erwachsener Mensch durchschnittlich am Tag und wie muss ich daran etwas ausrichten. Also es sind schon da intimste Daten, die irgendwo in der Masse genutzt werden könnten. Das ist jetzt mal so ein bisschen abstraktes Beispiel. Aber hier müsste ich dann schon darauf achten, wo bleiben die Daten, wer verwendet die, ähnlich wie es ja auch Diskussionen zum Beispiel bei der Corona-App gab, was passiert eigentlich mit den Daten.
Der Bundesrat hat ja im Mai eine Initiative zur Schaffung besserer Rahmenbedingungen für digitale altersgerechte Assistenzsysteme in der Pflege gestartet. Wie schaut es denn überhaupt aus auf der gesetzgeberischen Ebene?
Da sind wir noch ein bisschen in den Anfängen. Vielleicht haben Sie auch schon die Diskussion verfolgt über die elektronische Gesundheitskarte und auch über Telemedizin und dergleichen. Aber genau diese Ideen, die umzusetzen sind, scheitern im Augenblick noch ein Stück weit an diesem Datenschutz und an der Annahme durch die Bevölkerung. Wir in Deutschland haben erkannt, dass da etwas passieren muss. Wir erkennen auch die Grenzen und wir sind gerade am Anfang der Durchsetzung, würde ich mal sagen. Fragen Sie mal in 10 Jahren nach, da sind wir, denke ich, mal ein Stückchen schon weiter.
Was fordern Sie, was das angeht, also was eine Gesetzgebung angeht?
Also wir fordern natürlich ein Stück weit, dass wir auch in der Pflege auf der Höhe der Zeit sein müssen, was die Digitalisierung angeht. Und wir wollen natürlich auch, dass eben gerade diese Selbstbestimmtheit des Einzelnen im Vordergrund bleibt und beachtet wird und Ziel des Ganzen ist. Wir warnen aber eben vor dem wirtschaftlichen Druck, der dahinter stehen kann. Und tatsächlich gibt es immer wieder Situationen, wo Digitalisierung kein Heilsbringer ist. Und die muss man auch benennen dürfen und auch erkennen können.